herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert. Ich bin verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz und habe heute das Vergnügen, zum dritten Mal mit jemandem zu sprechen, mit einem meiner Kollegen über wie Corona sich auswirkt, wie die Pandemie Auswirkungen hat auf die Wirtschaft. Wir haben die letzten Monate so viele unterschiedliche Themen gemacht, aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass es natürlich auch die Frage der Restrukturierung im Raum steht. Und da habe ich den Experten bei uns im Hause für heute wieder eingeladen und er hat netterweise zugesagt. Und ich grüße Nils Kuhlwein. Hallo Nils.
Michael, herzliche Grüße. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute wieder dabei sein kann. Und in der Tat, ja, ist das dritte Mal, dass wir miteinander sprechen. Das liegt aber auch daran, dass uns natürlich Corona viel länger beschäftigt, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben im März, April, für möglich gehalten haben. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird, zumindest Monate, wenn nicht sogar Jahre. Insbesondere
genau, also gerade der Bereich, in dem du und dein Team tätig seid, ich glaube, ihr werdet noch lange über Corona und wie das damals vieles verändert hat sprechen. Und darüber wollen wir heute ja auch ein bisschen sprechen. Ja. Ich steige mal mit was Aktuellem ein, nämlich ihr habt jetzt gerade wieder ziemlich aktuell den Restructuring Score veröffentlicht. Ihr macht das regelmäßig. Ihr blickt da zurück, um nach vorne zu blicken, würde ich mal ein bisschen sagen. Erklär uns, was ist der Restructuring Score? Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Was lest ihr raus für die Wirtschaft, wie es weitergeht?
Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich haben wir ein Datenmodell aufgebaut, mit dem wir rund 7.000 Unternehmen weltweit analysieren anhand ihrer wirtschaftlichen Performance. Da nehmen wir öffentlich zugängliche Daten, Umsatz, Ergebnis, Cashflow. Wir schauen uns an, wie die Kurse, die Aktienkurse sich entwickeln und proben das natürlich dann auch nochmal mit anderen Daten. Wir vergleichen das insbesondere über den Zeitverlauf. Das heißt, wir haben immer in dem Scoring-Modell 5 Quartale drin, so dass wir dann auch über den Zeitablauf das vergleichen können. Und in der Tat haben wir jetzt diese Analyse vorgelegt, haben die in den letzten Tagen veröffentlicht und da sind ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. Ein paar waren erwartbar, dass es beispielsweise in dem ganzen Tourismusbereich nicht so rosig zugeht, das wissen wir alle. Es ist aber auch schon sehr erstaunlich gewesen, dass aus wirtschaftlicher Sicht, aus Sicht insbesondere der großen Unternehmen, die Talsohle zunächst mal im dritten Quartal als durchschritten anzusehen ist. Viele Unternehmen haben sich sehr, sehr positiv im dritten Quartal entwickeln können. Aber insgesamt sieht man natürlich schon auch die Belastungen.
Du sagst, hat sich mehr erholt. Ich hatte, als ich vorhin reingeguckt habe, ich gedacht, das ist so ein bisschen, der Herbst war wie so ein unverhoffter Spätsommer für Unternehmen, hatte ich so den Eindruck, nachdem ich da durchgeblättert habe. Aber trotzdem kommt ja nach dem Spätsommer auch nochmal ein Winter. Ist es denn so, weil ich habe gestern jetzt zum Beispiel gelesen, es gäbe in der Industrie wieder einen Auftragsrückgang und so. Glaubt ihr denn, dass sich der Trend jetzt fortsetzt? Du sagst, die Talsohle war erstmal erreicht. Wie würdest du die aktuelle Situation einschätzen auf die nächsten Wochen?
Extrem volatil und unsicher. Und die Unsicherheit nimmt eigentlich täglich zu. Wenn du mich vor einer Woche interviewt hättest, lieber Michael, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, naja, sieht ja irgendwie alles ganz stabil aus. Wir wissen aber alle nicht, wie lange jetzt Lockdown-Maßnahmen stattfinden werden. Wir wissen momentan alle nicht, welche Impulse auf die Wirtschaft kommen aus dem internationalen Geschäft. Wir sehen, und das war einer der wesentlichen Treiber übrigens für die positive Entwicklung im dritten Quartal, dass die Unternehmen, die stark exportieren Richtung Asien und innerhalb Asien dann insbesondere Fernost, also China, Japan und dergleichen, sehr, sehr positiv entwickelt haben. Auch viele, die ein hohes Amerika-Exposure haben, sich sehr positiv entwickelt haben, aber Unternehmen, die eben sehr stark vom europäischen Markt abhängig sind, deutliche Einschnitte hatten und da deutlich drunter gelitten haben. Also das Bild ist sehr, sehr unterschiedlich und wir dürfen eins nicht vergessen, auf das das weise ich ja immer wieder hin, Michael, aus den Gesprächen, die wir schon länger oder schon öfters hatten, dass die Langfristfolgen momentan noch gar nicht abzusehen sind. Und da denke ich natürlich insbesondere an die Schuldensituation der Staaten. Wenn man nach Südeuropa und Südosteuropa anschaut, steigt gerade wieder die öffentliche Verschuldung massiv. Und wir wissen alle nicht, was das langfristig für Verwerfungen im Euroraum noch nach sich
zieht. Was würdest du denn sagen, warum Asien und USA so ein bisschen besser durchkommt durch die Krise als Europa?
Na gut, in China haben wir gesehen, dass natürlich, nachdem am Anfang die Corona-Situation eher verleugnet worden ist, dann sehr massive Einschnitte, was die persönliche Freiheitsgrade angeht, eingezogen worden sind und damit die Corona-Pandemie in China sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig eingedämmt werden konnte. Ähnliches mit anderen Maßnahmen, aber mit ähnlicher Wirkung haben wir das ja auch in Südkorea gesehen. Wir haben es aber auch in Ländern gesehen wie Australien oder Neuseeland, die jetzt wirtschaftlich nicht so bedeutend sind für uns, aber die sehr, sehr harte Maßnahmen, was Reisetätigkeiten anging, eingezogen haben und damit sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Und in diesen Ländern ist die wirtschaftliche Erholung dann auch sehr, sehr schnell passiert und läuft wieder auf Normalniveau. Man sieht das ganz gut übrigens auch an den Containertransporten, die Containerfrachtraten sind auf einem Hoch, wie wir es die letzten 7-8 Jahre nicht erlebt haben. Und das zeigt ja deutlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit von und nach Asien inzwischen wieder sehr, sehr normal läuft.
Und wenn du dir dann Europa anschaust im Vergleich, also ich verstehe den Punkt mit Australien, Neuseeland, also ich finde das auch sehr spannend, wie die das gemacht haben. Die haben natürlich auch den Vorteil, das eine ist eine Insel, das andere ist ein Kontinent, da hat man so gewisse Touchpoints. Ich frage mich immer, inwieweit so ein Modell halt auf Europa übertragbar wäre.
Ja, das können wir in Europa das schaffen wir ja schon nicht mehr in Deutschland mit unserem föderalen System. Und solange wir entscheiden, was absolut notwendig ist, dass wir die Grenzen innerhalb Europas offen halten, werden wir nicht verhindern können, dass auch Grenzverkehr stattfindet und dass natürlich das wieder dazu führt, dass die Corona-Pandemie sich weiter ausbreitet. Das wollen wir nicht anders haben und ich glaube auch, dass das zu Europa einfach dazugehört, dass wir uns frei bewegen können und dass wir auch einen freien Austausch von Waren, Gütern und Dienstleistungen haben und auch natürlich Arbeitnehmern. Und das führt eben dazu, du hast es vielleicht auch gelesen, gerade die grenznahen Landkreise zu Tschechien, Tirschenreuth, Landkreis Hof sind ja momentan sehr stark von der Corona-Krise betroffen. Und das liegt natürlich sehr stark auch an dem Pendelverkehr.
Wenn man auf einzelne Branchen blickt, weil ihr macht ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja eine riesige Datenmenge, die ihr da bearbeitet. Wenn wir uns einzelne Branchen rausnehmen, gerade jetzt entscheidende für Deutschland, ist man natürlich immer wieder beim Thema Automobil, Maschinenbau und so. Seht ihr denn da Trends oder würdest du auch sagen, kann man eigentlich gar nicht pauschal sagen für beide Branchen, wie es denen geht, weil die Situationen sehr unterschiedlich sind innerhalb der Branchen?
Ja, wenn wir vielleicht mit dem Maschinenbau anfangen, dann ist ja gerade der Maschinenbau ein großes und weites Feld. Wir haben sehr, sehr viel Maschinenbau, die in der Automobilindustrie hineinliefern. Wir haben aber genauso Maschinenbau, der in Lebensmittelindustrie hineinliefert. Und solange die Supermärkte noch offen sind und wir tagtäglich einkaufen in den Supermärkten, und viele kaufen ja auch auf Vorrat momentan ein. Also Klopapier wird zwischenzeitlich auch mal wieder knapp. Sind natürlich solche Subsegmente des Maschinenbaus, die zum Beispiel Förderbänder oder Getränke, Computer da entwickeln für die Lebensmittelindustrie, ist kaum betroffen von Corona, weil das Geschäft einfach weiterläuft. Aber andere Teile, die stark in den Automobilsektor hineinliefern, sind natürlich schon sehr stark von der Unsicherheit in dem Segment und der dadurch folgenden Investitionszurückhaltung gerade geprägt. Da sehen wir schon Einbrüche in der Größenordnung 25-30% im Auftragseingang. das nochmal verbunden mit der geografischen Exposition. Je weniger ich global unterwegs bin, desto mehr leide ich da momentan, weil ich eben auf Europa fokussiert bin und dort die Investitionszurückhaltung noch viel, viel stärker ist als eben im globalen Raum. Man kann da also letztendlich auch eine Taxonomie aufmachen, dass man sagt, Subbranche und globale Vernetzung sind dann eigentlich ein gutes Kriterium, wie stark es das Unternehmen gerade leidet.
Und ähnlich ist es wahrscheinlich in der Automobilindustrie, aber da geht es wahrscheinlich jetzt bei den Zulieferern mehr um die Frage, was sie, also welche Art von Produkten sie zuliefern, vermutlich, weil,
ja. Absolut. Wir haben ja gerade auch gehört, dass im Semiconductor-Bereich gerade sich die Preise teilweise verfünffachen, weil so eine Knappheit besteht nach entsprechenden Halbleitern. Und das trägt natürlich in der gesamten Automobilzulieferbranche momentan. Da sind es unterschiedlichste Faktoren, die auf die Unternehmen wirken. Das hat nicht nur was mit der Elektromobilität und der Transformation in der Elektromobilität zu tun. Es hat was mit der allgemeinen Investitionszurückhaltung zu tun. Es hat was mit der Unsicherheit zu tun. Es hat aber auch mit den großen Transformationsprogrammen der OEMs zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass große OEMs in Deutschland weitreichende Standortsicherungsverträge gemacht haben. Das heißt, selbst wenn die OEMs jetzt Kapazitäten freisetzen würden, ihre eigenen Mitarbeiterkapazitäten freisetzen würden, können sie die Werke nicht schließen, was dazu führt, dass sie sehr, sehr viele Teile, die sie im Zweifelsfall von Zulieferern bezogen hätten, dann wieder insourcen und damit letztendlich dann auch die Zulieferindustrie natürlich wieder an Auslastung leidet.
Wenn man, wir reden jetzt über die ganzen Fälle von Unternehmen oder Branchen, denen es nicht so gut geht, dann schließt natürlich die Frage an, du bist Restrukturierer. Bei dir ist der Arbeitstisch weiter voll oder wird er noch voller oder wie sieht's aus?
Auch hier ein sehr gemischtes Bild. Also wir haben gut zu tun. Wir sind auch gut ausgelastet und sind da auch sehr zufrieden mit der Situation der Auslastung unserer eigenen Practice. Aber auch hier sehen wir natürlich viel Licht und viel Schatten auf dem Markt. Was momentan ja auch passiert, und das ist der große Unterschied beispielsweise zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, dass die Kapitalmärkte weiterhin stabil funktionieren. Wenn wir mal kurz zurückdenken, 2008, 2009 ist der Interbankenmarkt fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es gab kaum ein Vertrauen mehr zwischen den Banken. Die Banken haben sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen und das hat sehr, sehr schnell aus der Bankenwelt dann in die Realwirtschaft übergeschlagen. Das sehen wir heute nicht. Die Kapitalmärkte sind liquide. Wir sehen das jeden Tag, dass die Aktienmärkte von einem Hoch zum nächsten steigen. Und das ermöglicht es natürlich den Unternehmen, sich sehr, sehr billig zu refinanzieren und sehr günstig Kredite zu bekommen. Und da tragen natürlich auch die staatlichen Hilfsprogramme dazu bei. Nur ich fürchte halt, dass am langen Ende werden wir die Quittung für das billige Geld sehen. Es gibt ja heute schon auch eine öffentliche Diskussion über Zombie-Unternehmen, die eben kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, die nur deshalb überleben, weil eben der Zugang zu billigem Geld relativ einfach ist und die Zinsen auf niedrigstem Niveau
sich bewegen. Also das heißt im Grunde genommen, momentan kann man gar nicht pleite gehen, wenn man das unbedingt verhindern möchte, mal zugespitzt.
Naja, so weit würde ich nicht gehen. Rein formal kann man immer pleite gehen. Wenn man das Recht, das Insolvenzrecht ist ja auch seit 1. Januar wieder eingesetzt worden. Das heißt natürlich schon, dass man technisch pleite gehen kann, aber es heißt auf der anderen Seite auch, aufgrund der Kapitalmarktsituation, dass viele Unternehmen, die in einer anderen Situationen des Kapitalmarktes, beispielsweise wenn die Zinsen viel höher wären, sich nicht mehr einfach refinanzieren könnten, sich nicht nur refinanzieren können, sondern auch mit billigem Geld ihre Kredite bedienen können.
Dann heißt es, du hast eben schon 2008, 2009 angesprochen, du bist ja auch schon lange im Geschäft, die Art der Restrukturierungsfälle, die jetzt bei euch auf dem Tisch landen, Das ist dann schon eine ganz andere Situation und ihr müsst auch andere Mechanismen nachholen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war?
Ja, also auch sehr, sehr kurzfristig andere. Während Anfang letzten Jahres, März, April, Mai natürlich die kurzfristige Liquiditätssicherung im Vordergrund stand. Die Unternehmen haben sehr darauf geschaut, wie sie sich genügend Liquiditätspolster schaffen können, wie sie die staatlichen Finanzierungsprogramme sich qualifizieren können und eben entsprechend über die KfW beispielsweise zusätzliche Kredite sich besorgen können. Das ist weitgehend abgeschlossen. Natürlich gibt es immer wieder Unternehmen, die jetzt auch gerade nochmal versuchen, Corona-Hilfen zu bekommen, auch wegen der aktuellen Lockdown-Situation. Aber im Großen und Ganzen sind diese Themen jetzt zunächst abgeschlossen. Und jetzt ist die große Frage eigentlich, wie stabil ist noch mein Geschäftsmodell? Und in der Tat verlagert sich das Geschehen viel mehr von einem kurzfristigen Rettungsanker hin zu der nachhaltigen Gesundung. Und hier ist es eben notwendig, dass man auch nachhaltige Geschäftsmodelle, gesunde Geschäftsmodelle entwickeln kann, die dann auch in dem New Normal, wie wir ja so schön sagen, Bestand haben
können. Das heißt für euch, wenn ihr irgendwo reinkommt, also es ist nicht mehr dieses Prinzip, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich nur optimieren kann oder wo ich vielleicht auch harte Entscheidungen treffen muss, sondern es ist ein viel, viel breiter, holistischerer Ansatz, den ihr verfolgt, wenn ihr in Unternehmen geht.
Absolut. Also während im März, April im Fokus stand Stop the Bleeding, sozusagen, das rein auf die Liquiditätssituation fokussiert war, ist heute viel mehr das nachhaltige Geschäftsmodell wieder zu optimieren im Fokus. Wobei allerdings natürlich auch die Corona-Zeit bei vielen Unternehmen im operativen Bereich Bremsspuren hinterlassen hat. Also insofern auch auf der operativen Seite weiter aufgeräumt werden muss. Aber wie du richtig sagst, ist dann häufig eben ein ganzheitlicher.
Und das heißt dann oft heutzutage vor allem auch Digitalisierung oder ist Geschäftsmodell viel, viel breiter in dem Fall zu sehen?
Viel breiter. Es fängt mit der grundsätzlichen Strategie an. Aber Digitalisierung ist natürlich das große Stichwort unseres Jahrzehnts eigentlich. Und die Unternehmen, die digital nicht fit sind, werden auch langfristig die großen Verlierer sein. Das ist, glaube ich, klar. Wir sehen beispielsweise im Konsumgüterbereich durch Onlinehandel jetzt Wachstumsraten jenseits 20-30%. Und die da nicht frühzeitig auf den Zug aufgesprungen sind, sich fit gemacht haben, haben jetzt das Nachsehen und werden kaum die Folgen von Corona
aber bestehen trotzdem können. Bisher, wenn ich jetzt mal überlege, eigentlich in den letzten Wochen eine einzige bekannte Marke, die mir einfällt, Adler, die Insolvenz gegangen sind, bisher ist es da ruhig und das liegt eben an dieser Tatsache, dass so viel günstiges Geld weiter da ist und den staatlichen Hilfen oder wie würdest du das begründen?
Ja, es gibt noch den einen oder anderen, ich möchte natürlich keine Namen nennen und kann das auch nicht, die im Hintergrund in sehr starke Schwierigkeiten gegangen sind. Aber in der Tat, Adler war die Nachricht, die wir alle Anfang des Jahres bekommen haben, war die Nachricht, die durch die Presse gegangen ist. Aber vielen gelingt es jetzt außerhalb von Insolvenzverfahren, sich jetzt eben zu restrukturieren und ihre Hausaufgaben zu machen. Und das liegt in erster Linie, weil sie daran, dass sie eben Zugang zu Kapital haben. Sei es auf der Eigenkapitalseite oder auch auf der Fremdkapitalseite. Und man darf nicht vergessen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber viele Unternehmen, gerade auch im Handel, profitieren jetzt natürlich auch davon, dass sie die Shopmieten reduziert oder ganz ausgesetzt haben. Das verschafft ja unmittelbar Erleichterungen auf der Cashflow-Seite. Ja, wenn ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken kann, wenn ich keine Mieten zahle, die Mietzahlung ausgesetzt habe oder langfristig reduziert habe, dann hilft das auf der Kostenseite natürlich schon enorm.
Das heißt, die große... Es wird keine richtige Gleitenwelle geben, dass da ein großer Schub kommt, sondern wir werden im besten Falle erleben, dass es zwar schon in vielen Bereichen nicht einfach wird, aber dass es eher eine flachere, kontinuierlichere Bewegung ist, weil viele auch die Chancen nutzen, sich zu retten. Oder hast du immer noch die Angst, dass wir irgendwann im Mai, dass es so einen Domino-Effekt gibt, ein großer Stein fängt an zu rollen und dann rollen alle mit?
Nein, die Angst habe ich nicht. Es wird ja häufig auch in der Öffentlichkeit von der großen Insolvenzwelle geredet. Ich sehe sie nicht. Ich sehe zumindest nicht, dass da ein Tsunami auf uns zukommt, weil ich es rein faktisch schon für unlogisch erachte. Wir kommen ja aus einer Historie, wo wir rund 40.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr haben. Wir sind im letzten Jahr runtergegangen auf die Größenordnung 16.000, 17.000. Wenn wir jetzt von einer Insolvenzwelle sprechen würden, dann müsste das ja schon mal rein logisch über das langfristige Mittel, was irgendwo dann zwischen 25.000 und 30.000 Insolvenzen liegen würde, hinausgehen. Und das ist natürlich von heute, von 16.000, 17.000 Unternehmensinsolvenzen wäre das ein ganz enormer Hub. Ja, wir werden einen Anstieg sehen. Ja, es wird eine kleine Welle geben. Ja, es wird wahrscheinlich auch Folgewellen geben über die nächsten Jahre noch. Aber ich sehe nicht unbedingt einen Tsunami auf uns zukommen. Da sehe ich doch, dass auf globaler Ebene betrachtet Geschäfte einfach noch stabil laufen. Da bin ich eigentlich auch Optimist, dass wir mit dem Zuwachs an Impfkampagne momentan dann auch sehr, sehr schnell wieder in ein normales oder weitgehend normales Geschehen übergehen können.
Jetzt zum Schluss noch eine Frage, die sich jetzt mir so im Laufe dieses Gesprächs gestellt hat, die jetzt einfach mal so praktisch an dich als langjähriger erfahrener Berater in dem Bereich sich richtet. Wenn du in Unternehmen kommst, ich meine, ihr habt so viele Analyse-Tools, ihr könnt so tiefgehende Sachen durchschauen und wirklich durchleuchten. Aber wie viel Bauchgefühl ist eigentlich dabei? Wann weißt du eigentlich oder weißt du eigentlich nach einer Stunde, wenn du da bist, nach dem Motto, oh, das könnte echt schwierig werden hier oder ich sehe hier ein Potenzial. Wie funktioniert das?
Also ich lasse mich in der Tat ziemlich von meinem Bauchgefühl leiten, Michael. Das ist interessant, dass du das fragst. Und über die Jahre habe ich natürlich ein Bauchgefühl entwickelt. Als ich mal ganz jung war und Praktikant war, hatte mir ein älterer Berater gesagt, also wenn er in ein Unternehmen reingeht, spricht er als allererstes mal mit den Frauen unten am Empfang und fragt die, was da eigentlich schiefläuft in dem Laden. Und darüber hätte er schon die meisten Erkenntnisse eigentlich gewonnen. Und so geht's mir natürlich auch, mit offenen Augen durchs Unternehmen laufen, mit vielen Leuten sprechen, auch informelle Gespräche zu führen, auch mal nicht nur auf der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene Gespräche zu führen, sondern durchaus auch mal mit der Geschäftsführungsassistentin sich dann hinzusetzen, Kaffee zu trinken und mal zu horchen, was im Unternehmen los ist. Und insbesondere einfach die Augen aufmachen. Da hilft übrigens auch, und das sage ich meinen Team immer, mal einfach das Laptop zuzumachen und rauszugehen, sieht man häufig mehr, als wenn man die letzte Excel-Analyse oder das letzte PowerPoint-Chart noch schön macht. Ich hatte mal ein Unternehmen, da sind wir reingekommen und während uns der Geschäftsführer durch die Hallen führte und uns eigentlich erklärte, dass das alles ganz fantastisch laufen würde, sahen wir überall die Mitarbeiter, wie sie vorm Schredder standen und Papier geschreddert haben. Das ist dann ein untrügliches Zeichen, dass das alles nicht so richtig gut aussieht.
Okay. Also trotz aller Analytics gibt es ganz pragmatische Dinge, wie gucken, wie voll ist die Papiertonne beim Schredder.
Genau, also wenn da stundenlang geschreddert wird und wir hatten dann den Steuerberater gebeten, uns doch mal die letzten Jahresabschlüsse zu geben und der Steuerberater war nicht auffindbar, die Jahresabschlüsse waren nicht auffindbar, das sind dann schon untrügliche Zeichen, dass das irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Solche Fälle hat man natürlich auch nicht jeden Tag, aber man soll auf die Zeichen achten.
Okay, das nehmen wir heute mit. Man soll auf die Zeichen achten. Nils, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich bin mir sicher, wir werden in diesem Jahr auch einen vierten Talk miteinander führen. Und vielleicht reden wir das nächste Mal dann drüber, dass die Impfquoten schon viel besser sind und irgendwie der Lichtschein am Ende des Tunnels immer heller wird. Also hoffen wir, glaube ich, für uns alle.
In der Tat.
Ja, du sitzt in Düsseldorf wahrscheinlich wieder. Ja.
Ich sitze in Düsseldorf im schönen Rheinland. Hier ist fast frühlingshaft schon. Aber das dicke Ende kommt ja auch
hier. Genau, so wird es uns hier im Berliner Raum ja auch gehen. Insofern ziehen wir uns nochmal warm an. Herzlichen Dank, Nils, und bis zum nächsten Mal. Und ich danke auch allen, wir bekommen ab und zu mal E-Mails und wir bekommen auch einige Likes. Könnt ihr gerne weitermachen auf den diversen Plattformen, Spotify, iTunes etc. Wer jemand mal auch eine Frage hat oder einen Themenkomplex gerne behandeln würde, einfach eine E-Mail schreiben, in dem Fall an michael.scharfschwert@kani.com, und dann werden wir diese Frage einfach mal hier im Podcast bedienen. Vielen Dank. Danke, Nils.
Danke dir. Tschüss.